SWR 2 Forum.
Bock auf Krawall. Warum randaliert die Jugend? Am Mikrofon ist Susanne Kaufmann. Am Montagmorgen atmeten nicht nur in Stuttgart viele Menschen auf. Das Wochenende in der baden-württembergischen Landeshauptstadt war relativ ruhig geblieben. Aber die Probleme sind nicht vom Tisch. Die Randale vor 10 Tagen haben die Republik verstört und waren sogar international ein Thema in den Medien. Ein bedauerlicher Einzelfall? Oder zeigte sich im wohlhabenden Stuttgart ein so nicht gekanntes aggressives Potenzial? Was wissen wir über die Randalierer und ihre Motive? Und was muss man tun, damit sich so etwas nicht wiederholt? Antworten suchen wir in diesem SWR2-Forum auch mit dem Leiter der mobilen Jugendarbeit Stuttgart, Klaus-Jürgen Mauch. Herr Mauch, Sie waren am vergangenen Wochenende als nächtlicher Beobachter in der City unterwegs. Warum blieb es da denn insgesamt so ruhig?
Wir waren mit insgesamt 15 Mitarbeitenden inklusive Leitungskräften unterwegs. Ich glaube, am letzten Wochenende blieb es ruhig, weil natürlich massiv viel Polizei im Einsatz war. Das waren stellenweise surreale Bilder. Ich habe schon viel Streetwork in meiner 25-jährigen Tätigkeit gemacht, aber als ich durch den Durchgang Schlossgarten Eckensee ging, da bin ich erst mal eine halbe Stunde lang stehen geblieben, habe das auf mich wirken lassen. Also 50, 60 feiernde Jugendliche, die Alkohol getrunken haben, so auf den niedrigen Stufen, die da gesessen haben. Und hinter jedem zweiten ein Polizist in Schutzmontur, also ein sehr martialisches Bild. Das hat nicht nur mich beeindruckt, das hat alle, die dort zugange waren, beeindruckt. Dann war es weiterhin für mich etwas verstörend. Meine Ausgangsthese war eigentlich, da ist so viel Polizei mit Voransage unterwegs in der Stuttgarter Innenstadt, da werden die Jugendlichen keine Lust haben, sich in diese Atmosphäre zu begeben, weit gefehlt. Am Freitag war die Atmosphäre aus meiner Sicht stellenweise sehr, sehr angespannt. Es gab immer wieder regelmäßige kleine Reibereien, Eskalation mit der Polizei, ganz viel Provokation gegenüber der Polizei. Das hätte ich nicht erwartet, da war ich wirklich erstaunt. Die Polizei ist natürlich auf Nummer sicher gegangen, ganz klar. Bei jeder Kontrolle hat sich ein Kessel gebildet mit Polizeibeamten. Und das war dann ein weiteres surreales Bild, wenn dann 3, 4 Jugendliche vor quasi dieser Polizeikette in 2, 3 Meter Abstand dann rumtanzen und sich über die Polizisten lustig machen, wie viel, in Anführungszeichen, jetzt bitte Bullen es denn braucht, um 2 oder 3 Kids zu kontrollieren. Also das fand ich tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes irritierend bis verstörend. Samstag auf Sonntagnacht, da war die halbe Politprominenz aus Stuttgart unterwegs, um sich ein Bild zu verschaffen. Und es war 100% Partystimmung pur. Da gab es nichts an Eskalationen, also nichts Nennenswertes. Da wurde gefeiert, da wurde natürlich auch viel von der Polizei kontrolliert, aber keine Provokationen, keine Schlägereien in nennenswertem Umfang. Also sehr, sehr unterschiedliche Bilder. Und das ist auch das, was vielleicht ein Punkt, der schwierig ist, es vorherzusehen, was denn passiert. Das ist, ja, denke ich, fast unmöglich.
Christa Niemeyer ist Referentin für Suchthilfe und Prävention bei der Landesstelle für Suchtfragen in Stuttgart. Frau Niemeyer, was haben Sie denn erwartet vor diesem Wochenende? Waren Sie sicher, dass da nicht wieder sowas passieren würde?
Ich habe keine Unruhen erwartet. Es waren auch am Wochenende tagsüber ja auch in der Stadt eine hohe Polizeipräsenz mit Kontrollen üblichen Ausmaßes sichtbar. Und da hatte ich eigentlich keine Befürchtungen, dass da jetzt nochmal Krawalle stattfinden.
Das heißt also, die Polizei hat letztlich für Ruhe gesorgt?
Ja, auf jeden Fall. Aber man muss natürlich dann genau hingucken, zu welchem Preis. Und ich sage nochmal, es geht ja hier jetzt um die Gefahrenabwehr von Gewalt im öffentlichen Raum. Und da ist natürlich auch die Polizei zuständig. Und deshalb müssen die da ja auch jetzt so schützend eingreifen, schützend für alle Seiten. Aber jetzt muss man sich halt zusammensetzen und überlegen, wie kann denn ein langfristiger Schutz und eine langfristige Prävention ausschauen, wenn das Kind nicht in den Brunnen gefallen ist, sondern dass man das rechtzeitig verhindert.
Mein dritter Gast leitet das Institut für Soziologie an der Pädagogischen Hochschule Freiburg, Professor Albert Scher. Herr Scher, was meinen Sie denn? Wir haben jetzt 2 unterschiedliche Nächte geschildert bekommen von Herrn Mauch, dass da die 2. Nacht doch nochmal deutlich ruhiger verlief. Liegt das vielleicht auch daran, dass die Randalierer im Nachhinein vielleicht selbst entsetzt waren darüber, was sich am Wochenende zuvor hochgeschaukelt hat?
Es liegt, glaube ich, erstmal daran, dass die Polizei maximal ein Potenzial aufgefahren hat, was auf Jugendliche einschüchternd wirkt durch die Massivität der Präsenz. Es war ja auch von Polizeipferd Behörden die Rede. Das heißt, die Polizei hat natürlich schon die Möglichkeiten, das kennen wir auch aus anderen Kontexten, wie zum Beispiel aus Fußballstadien, durch eine massive Präsenz auch dieser Polizisten, die Jugendliche dann Robocops nennen, also die sehr armiert auftreten, ein Einschüchterungspotenzial zu entfalten, wo jedem klar ist, wenn ich mich mit der Polizei anlege, dann verliere ich. Das ist, glaube ich, der erste Effekt. Die zweite Frage, und das, glaube ich, muss man mitdenken, es war ja erstmal ein einmaliges Ereignis und insofern, das gab es vorher nicht und es war insofern auch nicht zu erwarten, dass es hinterher erneut in gleicher Weise geschieht, weil das zu tun hat mit einer situativen Eskalationsdynamik. Ich will es vielleicht mal in zwei Sätzen erklären. Wenn man die Frage stellt, was ist an einem konkreten Samstag an Konfliktdynamik, an Aufschaukelungsprozessen geschehen? Und die zweite Frage ist, was für einen Vorlauf hat es, also verweist das auf einen längerfristig angebahnten Konflikt im Verhältnis von Stuttgarter jungen Menschen, jungen Männern und Stuttgarter Polizei? Ich würde erst mal davon ausgehen, an diesem berühmten Samstag haben wir eine spezifische Eskalationsdynamik erlebt und es ist nicht so einfach zu erwarten, dass die wiederkehrt.
Die Randale gingen los nach einer Drogenkontrolle, die die Polizei durchgeführt hat. Ein 17-Jähriger war das, bei dem Marihuana gefunden wurde.
Ne, da spielen natürlich zwei Dinge eine Rolle. Das erste ist, dass diese Drogenkontrollen, also gerade wenn es um Marihuana geht, vielen Jugendlichen überhaupt nicht einleuchten, weil der Gebrauch von Marihuana eine extrem verbreitete Praxis ist unter heutigen Jugendlichen. Gleichzeitig wird überall Alkohol getrunken, was erlaubt ist. Und warum das Alkoholtrinken erlaubter sein soll als Marihuana rauchen, leuchtet ja nicht nur vielen Jugendlichen nicht ein, sondern auch vielen Drogenexperten nicht ein. Und das Zweite ist, dass es dann doch eine Menge Jugendliche gibt, das weiß ich sehr genau aus meiner eigenen Forschung, die polizeiliche Kontrollen oft unfair, sinnlos finden, die gerade dann, wenn sie so aussehen, als hätten sie einen Migrationshintergrund, das Gefühl haben, ich werde allein aufgrund meines Aussehens kontrolliert. Das heißt, es gibt ein Gefühl, ob berechtigt oder unberechtigt, von ungerechtfertigten Polizeikontrollen und das hat immer ein Konfliktpotenzial. Aber warum jetzt X kontrolliert worden ist und Y nicht und warum ausgerechnet heute und hier auf Drogen kontrolliert wird, das wird oft als irgendwie irrational wahrgenommen und ist dann eben auch konfliktträchtig.
Ich stimme dem hundertprozentig zu, dass natürlich diese Nichtverstehbarkeit von Drogenkontrollen tatsächlich natürlich da ist bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Aber gleichwohl ist das ein ganz übliches Bild freitags und samstags nachts in der Szene. Also gerade auch an diesem Ort ist es überhaupt nichts Ungewöhnliches. Das heißt, dass es dann zu einer Eskalation gab, hat eher den Anschein, dass es zum Anlass genommen wurde für die Eskalation und nicht als Ursache für eine Eskalation. Und in dem Zusammenhang muss ich jetzt natürlich auch den Alkoholpegel, der ja festgestellt wurde und den man ja nicht testen braucht, das sieht man ja als Außenstehender ja dann auch schon am Verhalten, dass da ein hoher Betrunkenheitsgrad da ist, dass das natürlich in dem Fall dann ein Brandbeschleuniger ist. Und dann ist das eine unheilige Allianz und dann in Kombination mit der Gruppendynamik, wie immer die dann auch geartet ist, wenn da dann nur einige dabei sind, die ein gewaltakzeptierendes Verhalten haben, kann das eskalieren im Gruppenverhalten.
Was waren das denn für junge Leute, die in Stuttgart randalierten in dieser schlimmen Nacht vor 10 Tagen?
Tja, 2/3 von denen, die in der Samstagnacht verhaftet wurden, waren Heranwachsende, also mit Wohnsitz in Stuttgart. Das ist jetzt unabhängig davon, wem welcher Tatbeitrag nachgewiesen wird, aber sagen wir mal, von den Verhafteten waren 2/3 aus Stuttgart.
Ich habe nochmal mit der Polizei gesprochen, ganz aktuell, und habe jetzt nochmal die aktuellen Zahlen bekommen. Also mittlerweile sind 34 Tatverdächtige ermittelt, 13 davon befinden sich in Haft. Bei 2 wurde der Haftbefehl unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Ihr Alter 15 bis 19 Jahre. Dazu kommen noch 2 ältere Männer mit 30 bzw. 43 Jahren. Aus was für sozialen Schichten stammen die, Herr Mauch?
Also ich kenne jetzt natürlich nicht den Lebenslauf von allen, die da verhaftet wurden, aber ich glaube, wir können davon ausgehen, dass, wenn wir uns mal insgesamt die Szene in Stuttgart angucken, wer feiert am Wochenende in der Stuttgarter Innenstadt? Die Clubbetreiber, die Nachtclubbesitzer haben sich darüber aufgeregt, dass immer alle von der Eventszene reden, die gleichgesetzt wird dann mit den Clubs. Die jungen Menschen, von denen wir jetzt hier gerade reden, das sind nicht im Normalfall die Leute, die in Clubs gehen. Da fällt ihnen das Geld dazu, da kommen die oftmals schon gar nicht rein, aufgrund von Aussehen oder vielleicht auch Angetrunkenheit und so weiter. Das ist eine ganz, ganz bunte Mischung. Zum Feiern in die Stuttgarter Innenstadt kommen erstmal alle, vom Sonderschüler bis zum Abiturient oder Student. Und dann scheidet sich's natürlich auf. Wer macht was? Wer geht wohin? Diejenigen, die am Eggensee sitzen und geplant Alkohol vernichten. Das ist das Hauptklientel mobile Jugendarbeit, sage ich mal von der Beschreibung her. Da handelt es sich oft um benachteiligte junge Menschen, die aufgrund von Migrationshintergrund, aufgrund von schlechterer oder schwierigerer Schulausbildung, keinen Berufsabschluss und so weiter, schlechte Startbedingungen im Leben haben, die sich manchmal etwas verraten und verlassen und verkauft fühlen. So nach dem Motto, für mich interessiert sich niemand. Das ist unser Geschäft, die seit vielen, vielen Jahrzehnten zu begleiten. Aber das gehört natürlich zur Phase des Heranwachsens in der Pubertät dazu. Ungerechtigkeiten, Gespürte, egal ob berechtigt oder nicht, fühlt man nochmal ganz, ganz anders. Und ist auch nicht bereit und vielleicht auch nicht in der Lage, so zu differenzieren wie wir Erwachsene. Also da kann sich sehr schnell das Gefühl, keine Chancen in dieser Gesellschaft zu haben, verstärken. Ich sag mal, das ist ein allgemeiner Erklärungsansatz. Aber das wird wahrscheinlich den Großteil dieser jungen Menschen treffen.
Es hat wahrscheinlich auch was zu tun mit Rassismuserfahrungen der betroffenen Jugendlichen, also mit dem subjektiven Gefühl, weil ich migrantisch, schwarz, türkisch, arabisch aussehe, werde ich besonders stark von Polizei kontrolliert und bekomme das Gefühl vermittelt, ich habe in dieser Gesellschaft nur eine begrenzte Akzeptanz. Wir haben Forschungen gemacht über Diskriminierungserfahrungen von Migranten aus unterschiedlichen Regionen und es war eine durchgängige Erzählung junger Männer mit migrantischem Aussehen, häufig und ungerechtfertigt von der Polizei kontrolliert zu werden.
Überrascht es Sie, dass viele der Festgenommenen einen Migrationshintergrund haben?
Nee, dass viele einen Migrationshintergrund haben, überrascht schon mal gar nicht, weil halt 50% der jungen Leute in Stuttgart einen Migrationshintergrund haben. Das ist erstmal kein Phänomen. Dass Flüchtlinge dabei waren bei den Festgenommenen, glaube ich, müsste man im Detail genauer besprechen, weil ich auch da sagen würde, wir müssen uns klar machen, der überwiegende Teil aller Flüchtlinge wird nie durch Straftaten auffällig. Es ist nur auch bei den Flüchtlingen eine sehr, sehr kleine Teilgruppe, die durch Gewalttaten, Straftaten auffällig wird.
Wie kam es denn, dass viele der Randalierer in dieser Nacht mit Sturmhauben maskiert waren? Das sah man ja in den Videos. Man nimmt Sturmhauben üblicherweise nicht mit, wenn man feiern geht.
Auch keine Baseballschläger. Das war, glaube ich, das, was für viel Fragen und durchaus Verstörung gesorgt hat. Das kann man nur begreifen, wenn man sich den Ablauf in dieser Nacht anguckt. Das war ja keine Szenerie, die sich in einer halben Stunde abgespielt hat, sondern das ging ja insgesamt über 4 Stunden hinweg. Und so der Anlass, diese Drogenkontrolle, die dann eskaliert ist, die wurde gefilmt, die wurde verbreitet über viele soziale Medien und die hat offensichtlich auch dazu geführt, dass es bei vielen jungen Männern so ankam, in Stuttgart ist gerade was los, da gehen wir mal gucken und gehen wir zur Sicherheit mal lieber mit Bewaffnung natürlich nur zur Selbstverteidigung hin.
Ist das ironisch gemeint? Natürlich nur zur Selbstverteidigung.
Natürlich ist das ironisch gemeint, aber natürlich sind wir viel mit Jugendlichen im Gespräch über Bewaffnung. Das ist unser tägliches Geschäft, Auseinandersetzung mit den Kids. Und wenn man sie fragt, dann ist das tatsächlich ihr eigenes Selbstbild. Ich könnte angegriffen werden. Und auf die Retoure der Erwachsenen, ich bin auch noch nie angegriffen worden, da zeigt sich dann sehr schnell die unterschiedliche Realitätswahrnehmung, die unterschiedlichen Einschätzungen, auch die unterschiedlichen Lebenswelten zwischen Jugendlichen und Erwachsenen. Weil natürlich werden wir selten mit dem Messer angefallen als Erwachsene, auch die Jugendlichen. Aber es ist auch klar, Jugendliche, wenn sie sich in bestimmten Szenen aufhalten, einen bestimmten Habitus haben, bestimmte Verhaltensweisen zeigen, laufen natürlich viel mehr Gefahr, sowohl Opfer als auch Täter zu sein, für Provokationen, für Auseinandersetzungen.
Vielleicht nochmal ergänzend dazu, prinzipiell diese Kombination aus Gruppen, hoher Alkoholkonsum, gemixt auch mit was anderem, aber hoher Alkoholkonsum und Gewaltbereitschaft ist kein neues Phänomen. Das gehört quasi zu einer bestimmten Jugendkohorte dazu. Und wir haben ja in Baden-Württemberg aufgrund dessen auch vor vielen Jahren, vor 10 Jahren fing das an, ich habe nochmal nachgeschaut, im ganzen Land dazu Projekte gemacht. Da hat das Land richtig viel Geld in die Hand genommen, weil dieses Problem ja offensichtlich ist. Die Polizei auch damals, vor 10 Jahren, auch schon länger her, da Problemanzeigen gemacht hat, dass dieses respektlose Verhalten bis hin zu tätlichen Übergriffen gegenüber der Polizei im nächtlichen Partyleben nicht mehr akzeptabel ist. Und da hat man diese Projekte gemacht, auch mit guten Ergebnissen. Stuttgart war da ja auch dabei. Und da muss ich sagen, da haben wir insgesamt eigentlich kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem.
Frau Niemeyer, Sie haben jetzt gerade gesagt, respektloses Verhalten. Ich habe mir in unserem Vorgespräch als ein zentrales Stichwort Respektverlust mitgeschrieben. Sie haben mir da gesagt, ja, bei vielen jungen Menschen, die abends in der Innenstadt feiern am Wochenende, da fehlt es an so etwas wie Anstand und da werden einfach auch Regeln, die völlig selbstverständlich sollten, nicht mehr eingehalten. Woran liegt das?
Respektlosigkeit tritt also aus Beobachtungen immer auch zusammen auf mit Hilflosigkeit. Man könnte sagen, es ist auch ein Symptom für Gefühle von Ohnmacht und so weiter. Das wird da überspielt mit Respektlosigkeit. Also das heißt, wenn ich das Gefühl habe, dass ich gar keinen Einfluss mehr auf meinen eigenen Alltag, auf meinen eigenen Lebensweg habe, ist jetzt sind große Worte, aber so in diese Richtung, dann kommt auch schnell das Gefühl hinterher, ist doch alles egal und infolge von dem entsteht so eine Respektlosigkeit, weil ich habe ja eigentlich auch gar nichts zu verlieren.
Ich wäre sehr vorsichtig gegen so eine Generaleinschätzung. Es ist heute wesentlich schlimmer und schlechter als vor 10, 20, 30 Jahren. Zumindest was Gewalt und Jugendgewalt betrifft, stimmt das nicht. Das Niveau der Gewalt ist gesellschaftlich insgesamt rückgängig, auch bei Jugendlichen. Die andere Ebene von Respekt wäre aus meiner soziologischen Einschätzung so zu denken. Respekt ist eine Frage von Gegenseitigkeit, also respektiert werden und andere respektieren. Und wenn Jugendliche jetzt das Gefühl haben, in einer Gesellschaft nicht die Anerkennung und den Respekt zu erfahren, von dem sie glauben, dass er ihnen gebührt, dann reagieren sie auch mit einer Gegenaggression auf diejenigen, von denen die sich selbst nicht respektiert fühlen. Und diese Dynamik müsste man sich genauer anschauen. Und ich würde sehr dazu auffordern wollen, dass man für die konkrete Stuttgarter Situation man versucht herauszufinden, wie ist das Verhältnis von Respekt und Missachtung zwischen diesen 10 jungen Männern und der Stuttgarter Polizei? Wie hat sich konkret die Situation vor Ort im letzten Jahr entwickelt? Und auch mitdenkt, dass möglicherweise bestimmte Verhaltensweisen der Polizei auch Signale gesetzt haben. Also ich wäre dafür, dass man eher bei einer konkreten, lokalen Analyse bleibt und nicht so ganz generell sagt, die Jugend heutzutage respektiert nicht mehr, zumal die Polizei die Institution in der Gesellschaft ist, die, wenn man der Forschung glauben darf, bei Jugendlichen die allermeiste Anerkennung genießt von allen Institutionen, nach denen man fragen kann.
Herr Moch, Sie schauen skeptisch, Sie runzeln das Gesicht.
Das mit dem Respekt ist ein hochspannendes Thema. Als ich als Sozialarbeiter angefangen habe in der mobilen Jugendarbeit, was mich völlig überrascht hat, war, dass mir jeder erstmal die Hand gegeben hat. Und es war ganz klar, das ist nicht nur Ritual, das ist Respektbezeugung. Es ist tatsächlich so, dass bei vielen, vielen Kulturen Erwachsene einfach aus dem Erwachsensein raus tatsächlich erstmal Respekt entgegengebracht wird. Ich sage mal, die Phänomene, die der Herr Scher gerade beschrieben hat, dass das ein gegenseitiges Geben und Nehmen ist, sowohl die Polizei würde eine hohe Respektlosigkeit beklagen Ihnen gegenüber, wie genau dies auch die Jugendlichen tun.
Ich würde das nicht reduzieren darauf, zumindest bezogen auf die jungen Erwachsenen, haben die das Gefühl der Respektlosigkeit in vielen Lebensjahren angesammelt. Und ich sehe das eher als Blitzableiter, dass die Polizei hier die Möglichkeit bietet, dass man da losschlagen kann und sich da zur Wehr setzen kann.
Keine Frage. Sie fühlen sich als gesellschaftliche Verlierer. Das ist das, was wir am Anfang schon hatten. Und die Polizei sind diejenigen, die das mit am meisten bedauern. Dass die etwas klären sollen, was nicht polizeilich geklärt oder gelöst werden kann.
Genau. Und man müsste bei der Beschreibung aber auch berücksichtigen, dass zum Beispiel die Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, die in der Streetwork und in der mobilen Jugendarbeit mit dieser Klientel arbeiten, ja keineswegs das Gefühl haben, dass sie ihnen respektlos gegenübergehen. Oder wir, die wir in der Forschung ab und zu mal junge Männer interviewen, die 2 Jahre im Gefängnis saßen, erleben die im Interview als höfliche junge Männer, die mit uns über ihre Biografien, ihre Lebenserfahrungen reden. Das heißt, das muss man spezifisch analysieren und nicht sagen, das ist eine generell respektlose Jugend, sondern das sind Jugendliche, die aufgrund von erlebter Gewalt, erfahrenen inneren Verletzungen, Erfahrungen mit fehlender Anerkennung und Perspektivlosigkeit an bestimmten Punkten in aggressive Verhaltensmuster umschalten.
Ganz, ganz wichtiger Punkt. Das war eine sehr, sehr faszinierende Erfahrung für viele, die letzten Samstag in der Stuttgarter Innenstadt unterwegs waren. Aus der Verwaltungsspitze, aus der Politik. und die normalerweise nicht mit diesen Jugendlichen versuchen, ins Gespräch zu gehen. Tatsächlich, viele haben sich auf das Experiment eingelassen und sind auf die jungen Leute zugegangen und haben hinterher fasziniert und begeistert davon berichtet, wie einfach das war. Und dass da vom Thema Respektlosigkeit her das überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Im Gegenteil, die Jugendlichen haben sich mit viel, viel Respekt und Höflichkeit bedankt, dass jemand mit ihnen das Gespräch gesucht hat. Und auch wenn sich die ganzen Protagonisten vorgestellt haben, als Jugendamt, als Bürgermeister, kein Thema. Die haben sich durchweg gefreut. Wie gesagt, ob sie noch artikulationsfähig waren, ist dann irgendwann eine andere Frage. Aber die Freude war sehr ehrlich, dass Erwachsene mit ihnen ins Gespräch gehen, die sie nicht sanktionieren und die sich ernst dafür interessieren, wie es ihnen geht. Diese Jugendlichen haben viel, viel zu wenig Erwachsene, die normal mit ihnen reden, sie normal ansprechen, sich dafür interessieren, wie es ihnen geht, wie ihre Lebenswelt ist, wie ihre Chancen sind und so weiter und so fort.
Lassen Sie uns speziell noch mal auf die Gruppe der Flüchtlinge schauen. Welche Bedeutung haben Gewalterfahrungen, die Sie gemacht haben auf dem Weg nach Deutschland für ein in bestimmten Situationen überbordendes, aggressives Verhalten hier? Und welche Rolle spielt da auch so etwas wie eine ungewisse Bleibeperspektive?
Zunächst würde ich sagen wollen, das ist ein extrem heikles Thema, weil diese Thematik ganz schnell umkippt in fremdenfeindliche und rassistische Vorurteile und Stereotype, die von interessierten Kreisen ja auch gerade wieder aktiv gepflegt werden. Trotzdem muss man darüber reden, in zweiter Linie, dass Traumatisierungserfahrungen während der Flucht, vielleicht schon Traumatisierungserfahrungen im Herkunftsland dazu führen können, aber keineswegs müssen, dass ein unbearbeitetes psychisches Potenzial da ist, das aggressiv sich auswirken kann. Aber ich mache Ihnen mal ein sehr krasses Gegenbeispiel. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit mal einen jungen Mann interviewt, der als Kindersoldat in Uganda rekrutiert worden war. Von dem er also weiß, dass in seiner Biografie Gewalt in extremsten Formen vorkommt. Der ist nie gewalttätig auffällig geworden, ist inzwischen ein vollständig integriertes Mitglied dieser Gesellschaft und beruflich erfolgreich. Vielleicht auch deshalb, weil er zwischenzeitlich mal Zugang zu einer Therapie gefunden hatte. Also das allgemeine Bild, weil die vielfach und oft vor der Flucht, während der Flucht Gewalt und auch Gewalterfahrung gemacht haben, sind das die potenziellen psychischen Zeitbomben. Ich sage es mal so ganz böse, halte ich für eine drastische Übertreibung. Bei vielen führen diese Erfahrungen zu emotionalen Leiden, zu schlechten Träumen in der Nacht, zu Gefühlen der Verlassenheit, zu allen möglichen Symptomen und nur in den allerseltensten Fällen zu quasi aggressiven Ausagieren. Die Fälle gibt es natürlich, aber sie sind nicht der typische Fall.
Herr Scherr, das sagen Sie als Leiter des Instituts für Soziologie an der Pädagogischen Hochschule Freiburg mit viel empirischen Studien, die Sie betrieben haben. Wir diskutieren in diesem SWR2-Forum über das Thema Bock auf Krawall, warum randaliert die Jugend. Frau Niemeyer, Herr Mauch, was meinen Sie zu den jungen Flüchtlingen und zu einer möglicherweise anderen Prädisponiertheit?
Also in Ergänzung zu dem, was Herr Scherr gesagt hat, was aus unserer Beobachtung und Erfahrung eine ganz schlimme Situation ist, ist, wenn man quasi den Abschiebebescheid in der Tasche hat und vermeintlich nichts mehr zu verlieren hat. Das macht jeglichen Angriffspunkt für eine positive Lebensgestaltung im Prinzip fast unmöglich. Wenn ich junge Menschen vor mir habe, denen ich eigentlich nichts mehr bieten kann, außer die Aussage, naja, wann jetzt die Abschiebung vollstreckt wird, das ist noch die einzig offene Frage. Und ob vielleicht irgendwelche Rechtsmittel greifen, aber das ist ja schon total abstrakt. Wenn man sich in die Lebenswirklichkeit dieser Jungen versetzt, dann ist, glaube ich, nachvollziehbar, wenn ich gefühlt nichts mehr zu verlieren habe und mein Gewaltbegriff oder meine Gewalterfahrung sowieso eigentlich ein anderer ist, dann wird mich die deutsche Polizei wahrscheinlich mit ihrem sehr, sehr sanften Gewaltbegriff, ja, um das mal so paradox auszudrücken, sicherlich nicht beeindrucken. Aber das viel schlimmere Moment dabei ist, ich brauche mich doch gar nicht anstrengen, ich brauche mich nicht engagieren, für was denn, wenn klar ist, ich muss dieses Land verlassen. Und wenn das über längere Zeiträume hinweg geht, ja, dann wird es schwierig.
Da sind die unbegleiteten minderjährigen Jugendlichen noch ganz gut dran, weil die in der Jugendhilfe Ansprechpartner haben, weil die da Unterstützung finden können, weil die da ja auch was bewältigen können. Junge Erwachsene, die haben erstmal überhaupt keine Ansprechpartner, keine Unterstützungsprogramme.
Ich würde Ihnen an dem Punkt unmittelbar zustimmen, dass eine sehr große Problematik entsteht bei den jungen Erwachsenen, die aus den Strukturen der Jugendhilfe rausfallen und dann nur noch sehr, sehr schwer Zugang finden zu sozialarbeiterischen und sonstigen Unterstützungsangeboten.
Das heißt also an der Grenze, wenn Sie 18 werden quasi?
Wenn Sie 18 oder 21 werden, das ist im Detail ziemlich kompliziert, warum und wie das geschieht. Aber in der Regel mit dem Übertreten der Volljährigkeit oder bei 21 kippen die aus bestimmten Unterstützungsstrukturen raus, könnten zwar freiwillig immer noch andere Unterstützungsstrukturen in Anspruch nehmen, müssen da aber erstmal einen Zugang finden. Also da entsteht eine Unterstützungslücke in Verbindung mit unsicheren Zukunftsperspektiven oder gar ausgesprochenen Abschiebebescheiden, ist das oft eine existenzielle Krisensituation für die betroffenen jungen Männer, die in Alkohol, in Drogenkonsum, in Verzweiflung und in alles Mögliche führen kann und manchmal und in besonderen Umständen auch in aggressiv und gewaltverhalten. Wir dürfen jetzt aber nicht den Fehler machen zu sagen, naja, wir haben da dieses Potenzial gefährlicher junger Männer, die wir deshalb möglichst schnell loswerden müssen. Es ist primär ein Leiden und ein Problem der betroffenen Flüchtlinge, die in nur wenigen seltenen Fällen dann auch aggressiv und gewalttätig werden. Und da sprechen auch die Daten der polizeilichen Statistik eine eindeutige Sprache. Die weisen nämlich keinen gravierend hohen Anteil junger Flüchtlinge beiden Gewalttaten nach, sondern einen nur leicht erhöhten Anteil, sofern man es überhaupt berechnen kann.
Welche Rolle spielen denn bei alledem die aktuellen Ereignisse in den USA? Stichwort Black Lives Matter.
Wenn man die Jugendlichen interviewt, dann haben sie diese Bilder im Kopf. Egal, ob es welche sind, die zugeguckt haben in der einen Nacht, ob sie beteiligt waren, ob sie sich davon distanziert haben oder ob sie die in Anführungszeichen Helden und Provokateure feiern. Also die Bilder spielen bei allen eine Rolle. Dieses rassistische Feeling der Jugendlichen verbindet sich, glaube ich, auf der Grundlage, naja, in Amerika werden Menschen aufgrund ihres Aussehens oder ihrer Hautfarbe anders behandelt. Hier passiert mir genau das Gleiche. Uns geschieht Ungerechtigkeit.
Ich würde auch sagen, Bilder wirken. Und diese Bilder, die jetzt ja seit Wochen da sind, in allen Medien, auf allen Kanälen von Demonstrationen, wo auch Gewalt ausgeübt wird, das hat Einfluss, das wirkt. Ich kenne jetzt dieses Profil der Jugendlichen im Einzelnen nicht, die da aktiv waren, aber es sieht ja nicht aus nach planvollem Verhalten. Und da muss ich sagen, dass diese Eskalation tatsächlich auch was mit dem hohen Alkoholkonsum zu tun hat. Es ist nicht die Ursache, aber diese Enthemmung, die da stattfindet, die dann wieder zu einer Eskalationsspirale führt, darf man einfach nicht außer Acht lassen. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, wenn man dann im Nachhinein mit diesen jungen Menschen spricht, dass sie zum Teil vielleicht das gar nicht selber wirklich erklären können, warum es dann letztlich zu dieser Endstufe kam, bis hin zu Plünderungen, und sie sich vielleicht zum Teil, also nicht alle, nicht selber wiedererkannt haben.
Jetzt möchten wir in diesem SWR2-Forum ja auch über die Frage diskutieren, was müssen wir tun, damit sich so etwas wie vor 10 Tagen an dem schlimmen Krawallwochenende in Stuttgart nicht mehr wiederholt. Polizeipräsenz, die aktuell sehr verstärkt ist, wird dauerhaft das Problem nicht lösen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sofort gesagt, wir brauchen ein temporäres Verbot von Alkohol. Rund um den Eckensee, rund um den Schlossplatz. Was halten Sie davon?
Als Krisenintervention finde ich das legitim, aber das ist keine Lösung. Langfristig brauchen wir natürlich die Sozialarbeit, die Streetwork. Wir brauchen das gemeinsame Vorgehen von Polizei und Streetwork. An der Stelle will ich nochmal sagen, dass es natürlich auch ein Trauerspiel ist, dass dieses nächtliche Alkoholverkaufsverbot vor einigen Jahren gecancelt wurde, ohne Not. Da hat man gerungen, auch das war ja schon im Sinne von Beruhigung von Hotspots angelegt damals. Die Evaluation hat zumindest gezeigt, dass das sehr wirkungsvoll war. Also die polizeilichen Einsätze, die gingen gegen null an diesen Hotspots, außer an denen, wo tatsächlich auch eine Gaststättenlizenz war, also wo weiter Alkohol ausgeschenkt werden konnte. Dass man davon abgerückt ist, war falsch, das falsche Zeichen, auch gesellschaftlich das falsche Zeichen. Besser ist es, wieder einzuführen und nicht auf den lokalen Alkoholkonsumverbot zu gehen, weil A, haben wir da wieder dieses Kontrollproblem, und B, ist es sehr hochschwellig insgesamt für Kommunen, welche Kriterien erfüllt sein müssen, damit man es überhaupt verhängen kann.
Ja. Und es braucht vor allem die Glaubwürdigkeit, weil Verbote lassen sich nur durchsetzen, wenn sie einigermaßen plausibel und verständlich begründet sind. Und man kann nicht in einer Gesellschaft leben, die mit x Millionen Überwerbung den Alkoholkonsum permanent anheizt, permanent Anreize setzt, Alkohol zu trinken und dann an bestimmten Punkten glaubt, den Alkoholkonsum verbieten zu können. Das wird sich kaum durchsetzen lassen. Und gleichzeitig ist eine Alkohol- und Drogenpolitik bei Jugendlichen so lange nicht glaubwürdig, wie sie einerseits sozusagen den Alkohol im Prinzip verharmlost, aber andere Drogen wie Marihuana und Haschisch dramatisiert. Und das widerspricht allen Erfahrungen, die Jugendlichen mit Drogen machen. Die wissen nämlich, dass Alkohol genauso ein Problem ist wie Haschisch. Und wenn sie permanent unglaubwürdige Signale bekommen und dann noch Versuche des Verbots, das wird bestenfalls punktuell helfen. Und ich würde zum zweiten Punkt auch nochmal sagen wollen, die entscheidende perspektivische Frage heißt Deeskalation und Dialog. Also die Frage heißt für mich ganz zentral in Stuttgart, wie kann zwischen Polizei und Jugendszenen eine Entwicklung angestoßen werden, die zu einer Entspannung von Konflikten führt, zu einer Stärkung der wechselseitigen Akzeptanz. Und das kann nur über dialogische Projekte gehen. Und auch da würde ich Herrn Mauch absolut zustimmen wollen, die soziale Arbeit, die mobile Jugendarbeit vor allem, in der Schlüsselrolle sehen, um sowas wie eine Vermittlung herbeizuführen und einen Prozess einzuleiten, in dem gegenseitiges Verständnis und gegenseitige Akzeptanz gestärkt werden kann. Das ist jetzt alles keine Rechtfertigung der Strafen, Gewalttaten, darum geht's nicht, sondern es muss darum gehen, sondern die große Zahl der Jugendlichen, die vor Ort sind, sozusagen wieder in ein vertrauensvolles und akzeptierendes Verhältnis zur Polizei zu bringen.
Herr Scher, Sie sagen, Verhältnis der Polizei zu den jungen Leuten verbessern. Wenn wir jetzt ganz konkret mal drauf schauen, die Drogenszene rekrutiert sich, das ist Fakt, ganz stark aus der afrikanischen Community. Wie kann die Polizei ihren Job gut machen, ohne sich dem Vorwurf auszusetzen, dass sie rassistisch diskriminiert? Ja, wahrscheinlich nicht, indem sie jetzt im Park genauso oft die Mütter mit Kinderwagen auf Drogen kontrolliert wie junge Afrikaner.
Nee, das kann ich Ihnen sehr konkret beantworten. Ich sollte das so machen, wie das die Bremer Polizei macht. Die Bremer Polizei verzichtet darauf, flächendeckend alle jungen Männer zu kontrollieren, die irgendwie dunkle Hautfarbe haben, sondern schickt Ermittlungsteams los. Und erst dann, wenn eine konkrete Person mit konkreten individuellen Merkmalen begründet verdächtig wird, dass sie Drogen handelt, erst dann greift die Polizei ein. Das heißt, sie fällt nicht auf die Logik rein, da viele Drogendealer schwarz sind, sind alle Schwarzen potenzielle Drogendealer und verhält sich entsprechend, sondern sagt, nee, wir gehen weg von einem Generalverdacht, wir identifizieren durch spezifische Vorabermittlungen konkrete Tatverdächtige und kontrollieren und gegebenenfalls verhaften dann auch nur die und nicht alle, die irgendwo in der Gegend rumstehen. Also genau das ist die richtige Strategie und ist auch polizeilich erprobt.
Wir haben auch jetzt zu Ihnen mobile Jugendarbeit. Alle rufen plötzlich nach mobiler Jugendarbeit. Es gibt kaum jemand anderen, der in Stuttgart in den vergangenen anderthalb Wochen und wohl auch perspektivisch weiter so gefragt ist wie Sie als Leiter der mobilen Jugendarbeit. Es gab ja mal ein ganz tolles Projekt, City Streetwork Stuttgart, sehr gut evaluiert durch die Universität Tübingen, wurde aus finanziellen Gründen vor 6 Jahren eingestellt. Weil die arme Stadt Stuttgart die 195.000 Euro nicht übrig hatte, muss ja Stuttgart 21 bauen.
Ja, das ist das, was zum großen Leidwesen gerade viele Politiker in Stuttgart auch so sehen. Warum haben wir das damals so und nicht anders gemacht? Also da bin ich ja schon fast dabei, unsere Politiker in Schutz zu nehmen, obwohl ich selber damals am meisten drüber geschimpft habe, dass uns keine Folgefinanzierung gelungen ist. Aber natürlich, klar, sage ich jetzt tatsächlich mal bewusst, auch so eine relativ reiche Stadt wie Stuttgart kann nicht alles, was wünschenswert erscheint, vollziehen oder bewilligen oder finanzieren.
Selbst eine relativ reiche Stadt wie Stuttgart kann sich nicht leisten, alles auf Dauer zu finanzieren. Das haben Sie gesagt, damit Sie dem Oberbürgermeister auch morgen noch freundlich guten Tag sagen können und er Ihnen auch. Fragen wir mal in Freiburg nach, bei unserem Wissenschaftler, beim Herrn Scher.
Natürlich würde ich das noch ergänzend sagen, aus meiner Sicht war es eine falsche Entscheidung. Ich hätte mir natürlich eine andere Entscheidung gewünscht und es ist katastrophal, auch für meine eigene Disziplin Sozialarbeit, die dann immer so an dem Abfalltropf der Geldwirtschaft hängt. Ne? Ist Geld da dafür, ja oder nein? Dass man nicht im Sinne von Prävention etwas weitergedacht hat. Dass im Prinzip sowas passieren musste, sagen mir die Politiker jetzt auch von Angesicht zu Angesicht, damit wir dann ein Projekt kriegen, das alle gut und toll finden, aber halt nicht finanziert wurde, ist natürlich ein Paradoxie fast schon nicht zu überbieten. Ne? Und dass jetzt alle nach einem Konzept mobile Jugendarbeit rufen, das freut mich einerseits und andererseits habe ich Angst davor, dass wir der Heiland sind, der jetzt die alleinige Rettung bringen soll. Weil das ist eine Überfrachtung und eine Überforderung unseres Arbeitsansatzes, die natürlich völlig illusorisch ist. Dass wir ein Baustein eines sinnigen Gesamtkonzeptes, das die Stadt Stuttgart für die Innenstadt braucht, gerne sein wollen und auch sind, gar keine Frage. Aber wir werden nicht die Einzigen sein, die dieses Thema und dieses Problem lösen. Da ist tatsächlich so, dass Polizei, Sozialarbeit, Jugend- und Drogenhilfe sich an den Tisch setzen muss und zusammen überlegen, welche Art von Hilfen und auch welche Formen von Repression, um auf das Anfangsstichwort Alkoholverbot einzugehen, machten Sinn für die Stuttgarter Innenstadt, für einzelne Plätze. Und dann wird auch was Gesamtes draus. In der Aktualität nach einer einzigen Maßnahme zu rufen, ist viel zu kurz gegriffen. Meine Mitarbeitenden haben die eine große Befürchtung, dass wenn der Feuerwehreinsatz vorbei ist und wenn die Skandalisierung vorbei ist, dass dann die nachhaltigen Konzepte, für die wir stehen, wieder keine Rolle mehr spielen.
Die Beobachtung, dass es immer nach dem, was geschehen ist, nach Prävention gerufen wird und die soziale Arbeit immer dann Wertschätzung genügt, wenn es zu spät ist, das ist ja keine neue Erfahrung. Und da taucht ein grundsätzliches Problem auf. Wenn gute soziale Arbeit was dazu beiträgt, dass bestimmte Probleme nicht auftreten, sieht man das natürlich nicht. Man sieht nicht, wenn ein Problem nicht eingetreten ist. Von daher müsste die politische Akzeptanz ja daraus entstehen, dass man sagt, unabhängig davon, ob es zu Eskalationen kommt, haben wir ein bestimmtes Zutrauen, eine bestimmte Einsicht in die Notwendigkeit guter Sozialarbeit. Und die ist gerade dann gut, wenn keine Probleme auftreten. Wenn man das immer nur reaktiv denkt, sozusagen, dann ist es natürlich immer zu spät und folgt der Logik, wir fangen dann an, ein Feuerwehrauto zu bauen, wenn der Dachstuhl brennt. Aber die Sozialarbeit müsste schon auch sagen, ein gewisses Maß an Verantwortung übernehmen wir, wenn wir ausreichend ausgestattet dafür werden, gute soziale Arbeit zu machen.
Und wenn man gesellschaftliche Rückendeckung hat vor allen Dingen. Also das Stichwort runde Tische, nicht alleine damit, macht mal, sondern es muss auch politisch gewollt sein und es braucht dann auch ein kommunales Gesamtkonzept, wo alle dran beteiligt sind.
Ja. Probleme lassen sich nicht nur präventiv angehen, sondern auch durch die richtigen schnellen Reaktionen. Was in Stuttgart auch in die Diskussion gebracht wurde, verstärkte Videoüberwachung im innerstädtischen Raum. Und vor allem noch ein anderer Punkt, jetzt gerade mit Blick auf die Straftäter, schnellere Strafverfahren und möglicherweise auch härtere Strafen, auch im Bereich des Jugendrechts.
Ich war vor einigen Wochen zum längeren Aufenthalt bei Kollegen in Los Angeles an der Universität und habe dort mit der Kollegin über Strafjustiz gesprochen. Und wenn ich mir die USA anschaue, ist eine Härte von Strafen auch für Kinder und Jugendliche gegeben, die wir uns hierzulande gar nicht vorstellen möchten. Das führt aber nicht dazu, dass in Städten wie Los Angeles weniger Gewalt wäre wie in Stuttgart, sondern es ist ein viel, viel höheres Niveau an Gewalt. Das liegt vor allem daran, dass die meisten Straftäter entweder glauben, nicht erwischt zu werden oder zweitens in einem Zustand von Alkohol und emotionaler Erregung sind, wo sie über die Konsequenzen ihrer Taten nicht nachdenken. Von daher Abschreckung durch härtere Strafen funktioniert nachweisbar nicht. Ein völlig anderer Punkt ist die Frage, möglichst schnelle Reaktion. Da spricht alles dafür, sozusagen, dass für den Täter der Zusammenhang zwischen Tatbegehung und Strafe noch irgendwie verstehbar sein soll, auch zeitlich, allerdings unter Wahrung rechtsstaatlicher Standards.
Wir haben doch in Baden-Württemberg auch das Modell Haus des Jugendrechts. Da hat man ja sehr gute Erfahrungen mitgemacht, wo es genau darum geht, dass Jugendliche, junge Erwachsene zeitnah direkt dort gehört werden, wo das verhandelt wird, wo auch Sozialarbeit einbezogen ist, wo Jugendgerichtshilfe und so weiter und Richter, wo alle an einem Tisch sitzen und versuchen, das zu verhandeln, zeitnah. Das haben wir nicht flächendeckend, aber Herr Mauch, Sie kennen das wahrscheinlich. Also in Stuttgart haben wir eins, ich glaube in Pforzheim und in Mannheim, aber
lange schon, in Stuttgart seit 1999.
Sogar, also wenn meinetwegen 5 Jahre später es erst zur Verhandlung kommt, etwas übertrieben, aber dann ist der Bezug zur eigentlichen Tat gar nicht mehr so wirklich gegeben und der junge Mensch ist vielleicht mittlerweile in einer ganz anderen Lebenssituation möglicherweise und auch aus seiner Adoleszenz schon rausgewachsen. Also dieses direkte Handeln und direkt Konsequenzen erfahren und direkt Konfrontation, konstruktiver Leidensdruck und so weiter an Programmen teilnehmen, die darauf zugeschnitten sind. Das ist schon hilfreich.
Das teile ich. Nichts ist katastrophaler, als wenn ein Jugendlicher heute eine Straftat begeht und dann anderthalb Jahre warten muss. Und das ist tatsächlich eine nicht unübliche Verfahrensdauer, also bis er dann nachher vor Gericht steht und das verhandelt wird. Wir hatten tatsächlich das erste Haus des Jugendrechts, Sie haben es gesagt, seit 1999 in Bad Cannstatt. Und es wurde jetzt gerade in den letzten ein, zwei Jahren darüber diskutiert, in Stuttgart es auch für den Einzugsbereich der Stuttgarter Innenstadt zu erweitern, beziehungsweise dann ein weiteres Haus des Jugendrechts für die Stuttgarter Innenstadt aufzumachen. Ich habe mal die These, es wird jetzt passieren, auch nach dieser Nacht, Samstag vor zwei Wochen. Es macht alles Sinn, es macht alles viel Sinn, wenn es in ein Gesamtkonzept eingebettet ist. Wenn man eine Verständigung darüber erreicht, welche Form von Einschränkung, Repression, Intervention braucht man, möchte man haben und welche Form von Hilfe. Es ist tatsächlich so, wenn wir es nicht schaffen, Kindern und Jugendlichen, egal aus welchem Milieu, mit welchem Bildungshintergrund, mit welcher Ethnie, eine gute Lebensperspektive zu verschaffen. Jemand, der was zu verlieren hat, wird wesentlich mehr überlegen, länger überlegen, wenn er vor der Situation steht, werfe ich jetzt auch einen Pflasterstein oder tue ich das nicht oder gehe ich schon vorher aus dieser Aggressionsspirale raus, als wenn wir eine Generation hätten, die sich vermeintlich als Verlierer fühlt. Das ist aus meiner Sicht das Wichtigste, wo jeder von uns seinen Beitrag leisten muss. Und wo ich nochmal dieses Bild vom letzten Wochenende aus dem Schlossgarten zeichnen will, wo man einfach mit den Jugendlichen ins Gespräch gegangen ist und die hohe, hohe Dankbarkeit dafür hatten und eine hohe Respektsbezeugung dem gegenüber gebracht haben.
Vielleicht ganz kurz noch, wenn man davon ausgeht, dass ja jugendliche Erwachsene im Grunde in ihrem Verhalten sowas sind wie ein Brennglas der Gesellschaft, kann man ja sagen. Insofern zeigen die uns auch was. Stichwort Respektlosigkeit, das bezieht sich jetzt ja nicht nur auf Jugendliche und junge Erwachsene in diesen Symptomen, die wir da sehen, sondern wenn man sagt, das ist die Spitze des Eisberges und Respektlosigkeit oder das Nichtachten unseres staatlichen Gefüges zeigt sich ja auch in ganz anderen Sachen. Also ich will jetzt nicht anfangen von großen Steuersündern oder des Steuern zahlen müssen, weiß man schon gar nicht mehr, wofür man das macht. Das ist ja gar nicht mehr als Delikt zu sehen. Also Respekt und Verantwortung für ein Gemeinwohl lässt nach, würde ich deutlich sagen. Und wir brauchen eine viel klarere Struktur der Prävention, Gesundheit, Gewalt, Suchtprävention in den Schulen. Das ist in Baden-Württemberg, muss man sagen, ein Flickenteppich. Es ist auf dem Papier ein Konzept, aber in der Umsetzung nicht wirklich. Und ich will jetzt noch mal was ganz Unpopuläres sagen. Wir brauchen eine kontinuierliche Elternarbeit auch in den Schulen oder an anderen außerschulischen Stellen. Die Verantwortung der Eltern haben wir ja noch überhaupt gar nichts zu gesagt für ihre Kinder, für ihre Heranwachsenden. Das wird völlig ausgeblendet und da gibt es eine große Leerstelle, die wir ganz neu füllen müssen.
Ich wollte nur mal sagen zu dieser Frage, ist das ein gesamtgesellschaftliches Problem? Das ist es zweifellos auch, aber wir reden über Stuttgart und Baden-Württemberg, nicht über das Ruhrgebiet, den Dortmunder Norden oder Wuppertal. Wenn ich, was ich bin, viel in Deutschland unterwegs bin, sehe ich Städte in Deutschland, bei denen nach allen Daten die soziale Ungleichheit, das Niveau der Armut, die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Infrastruktur massiv geringer ist als ausgerechnet in Stuttgart und Baden-Württemberg. Das heißt, die Idee, die soziale Ungleichheiten, die Spaltungsprozesse, die werden da unmittelbar sichtbar, ist ein bisschen zu einfach gebaut, weil es, glaube ich, kaum eine Region in Deutschland gibt, wo die Chancen der beruflichen Perspektive ähnlich gut sind wie in Stuttgart. Das heißt, wir müssen sehr genau anschauen, wer sozusagen kann unter diesen Bedingungen gleichwohl keine Perspektive entwickeln. Wo sind die Bruchstellen in den schulischen und sozialarbeiterischen Unterstützungsstrukturen? Wie können sozusagen Gefühle der Zugehörigkeit, des Anerkanntseins in der Gesellschaft bei denen gestärkt werden, die am Rand stehen? Und da muss man, glaube ich, auch tatsächlich auf die landespolitische und auf die kommunalpolitische Achse gucken, weil sonst würde man sagen, wenn es generell quasi um Ungerechtigkeit gehen, dann hätte das im Wuppertal passieren müssen oder im Dortmunder Norden, aber ausgerechnet nicht in Stuttgart.
Sagt Professor Albert Scher, Leiter des Instituts für Soziologie an der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Er hat mitdiskutiert in diesem SWR2-Forum zum Thema Bock auf Krawall, warum randaliert die Jugend. Meine anderen Gäste, Klaus-Jürgen Mauch, er leitet die mobile Jugendarbeit Stuttgart. Und ein großer Dank geht auch an Christian Niermeier, Referentin für Suchthilfe und Prävention bei der Landesstelle für Suchtfragen in Stuttgart. Die Gesprächsleitung hatte Susanne Kaufmann.